Ja, möge Gott unser gemeinsames Gebet gerade erhören und uns mit dem erbetenen Wunder beschenken. Ich beginne mit einer kleinen Geschichte aus den USA, aus einer Zeit, als das noch eher so unser Lieblingsland war. Stellt euch vor, ein Lehrer in den USA ist mit einem seiner Schüler so gar nicht zufrieden. Also er denkt, dass mehr in dem drinsteckt und will ihn so ein bisschen motivieren. Also John, sagt er, weißt du eigentlich, dass George Washington in deinem Alter schon der beste Schüler seiner Schule war? Nee, das wusste ich nicht, sagt John zerknirscht. Und dann strahlt er. Aber was ich weiß, in ihrem Alter war er bereits Präsident der Vereinigten Staaten. Wie sich die Beziehung zwischen diesem Lehrer und seinem Schüler weiterentwickelt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Mag der Lehrer den John grundsätzlich und hat er Humor? Mag der Schüler seinen Lehrer grundsätzlich und hat er Respekt? Herzenssache Jüngerschaft, so ist ja der Titel unserer Predigtreihe. Und Jüngerschaft in der Bibel lebt auch von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz. Es ist ein göttliches Prinzip, dass Menschen andere Menschen in die Nachfolge Jesu einladen und sie lehren, auf diesem Weg zu wachsen und auch andere zu lehren. Sicher, manchmal ist Gottes Ruf auch ganz direkt an Einzelne ergangen, aber in der Regel berufen Jünger andere Jünger. So wie im Lesungstext. Barnabas überlegt sich, dass er Unterstützung haben möchte für seinen Dienst als Gemeindeleiter in Antiochia. Seine Wahl fällt auf Paulus und er macht sich auf die lange Reise nach Tarsus, um Paulus dort persönlich zu treffen. Eine Strecke betrug mehr als 200 Kilometer, damals zu Fuß, per Esel und ein Stückchen auch mit dem Schiff. Was für eine Mühe macht Barnabas sich, um Paulus an seine Seite zu rufen. Und Paulus lässt sich ohne Zögern oder Wenn und Aber darauf ein. Gemeinsam arbeiten sie dann zum Segen für die Gemeinde. In dieser Zeit wird aus dem Förderer Barnabas und dem Geforderten Paulus ein gleichberechtigtes Team. Dazu lese ich noch einen Abschnitt aus Apostelgeschichte 13. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Es waren Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius von Kyrene, Manän, der zusammen mit dem Fürsten Herodes erzogen worden war, und Paul und Saulus. Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist: Gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie den beiden die Hände auf und ließen sie ziehen. Das war der Beginn der sogenannten ersten Missionsreise von Paulus. Interessant ist, dass der Autor der Apostelgeschichte bald nicht mehr von Barnabas und Paulus schreibt, sondern von Paulus und Barnabas. Im Laufe der gemeinsamen Jüngerschaft gewinnt Paulus an Bedeutung und die von Barnabas nimmt ab. Die Entwicklung der Beziehung von Barnabas und Paulus ist ein Vorbild dafür, wie das sein kann in der Jüngerschaft von Herz zu Herz. Wie läuft eine gute Entwicklung zwischen Förderern und Geforderten. Oder, um es modern zu sagen, zwischen Coach und Trainee. Die Beziehung zwischen Barnabas und Paulus begann schon vor der Berufung des Paulus nach Antiochia. Dazu nochmal ein kurzer Abschnitt aus Apostelgeschichte 9. Saulus kam nach Jerusalem und wollte sich dort den Jüngern und Jüngerinnen anschließen. Aber sie hatten noch immer Angst vor ihm. Sie konnten es nicht glauben, dass er wirklich einer der ihren geworden war. Da nahm Barnabas die Sache in die Hand und brachte ihn zu den Aposteln. Er erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen und der Herr zu ihm gesprochen hatte. Er schilderte ihnen auch, wie mutig Saulus dann in Damaskus im Namen von Jesus aufgetreten und für diesen Namen eingetreten war. Von da an ging Saulus bei den Aposteln in Jerusalem aus und ein. Mit ihnen zusammen trat er offen und mutig für Jesus und seinen Namen ein. Krass, oder? Da will sich jemand der Gemeinde anschließen und die will ihn gar nicht. Die Angst der Jerusalemer Geschwister ist durchaus verständlich. Saulus hatte die Christen voller Wut verfolgt, bedrängt und ins Gefängnis werfen lassen. Die Jesus-Nachfolger hatten echt gelitten unter diesem Mann. Und nun wollte der sich ihnen anschließen. Ohne Barnabas wäre das wohl nichts geworden. Und wie mutig ist das, sich gegen die gesamte Gemeinde zum Fürsprecher für einen Geächteten zu machen? Barnabas beginnt seine Beziehung zu Paulus als Brückenbauer, als Fürsprecher für diesen Mann. Er vertraut Paulus ohne dessen Vorleistung. Das Damaskus-Erlebnis hat Barnabas seinem Schützling geglaubt. Er tritt für ihn ein, ohne Beweise. Ich möchte festhalten, erstens, ein guter Coach sieht das Potenzial über das Augenscheinliche hinaus. Aus der Lesung wissen wir, was Barnabas noch zu einem guten Coach machte. Er war ein tüchtiger Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und lebendigem Glauben. Wer lebendigen Glauben hat, ist echt oder modern, authentisch. Wer erfüllt mit dem Heiligen Geist ist, ist unter anderem wahrhaftig. Der betrügt sich nicht selbst, der hat keine Spielchen nötig, der traut sich, nach Gottes Willen ernsthaft zu fragen und lässt sich nicht von eigenen Ideen leiten. Wer tüchtig ist, redet nicht von Weltverbesserung, sondern packt selbst mit an. Kurz zusammengefasst, zweitens, ein guter Coach ist authentisch, wahrhaftig und handelt. Was nun Barnabas zu einem herausragenden Förderer macht, er lässt es zu, dass sein Trainee, sein Schüler, ihn überholt. Dass seine eigene Bedeutung abnimmt und die von Paulus wächst. Hier möchte ich den Unternehmensberater Dieter Heitsch zitieren, der ein weiteres Merkmal für gute Mitarbeiterförderung auf den Punkt gebracht hat. Drittens, ein guter Coach ist Königsmacher, nicht Zwergenproduzent. Es geht nicht darum, Handlanger zu finden für irgendwelche Arbeit, die erledigt werden muss. Ein Königsmacher riskiert ganz bewusst, dass der, die Geförderte, größere Bedeutung erlangt als er selbst. Eine Königsmacherin riskiert ganz bewusst, dass der, die Geförderte, größere Bedeutung erlangt als sie selbst. Reden wir nun über die Geforderten, die Schüler, die Trainees. Ihnen gilt, Coaches und Mentoren öffnen dir die Tür in ein neues Leben, durchgehen musst du selbst. Das hat Debbie Schlenter gesagt, eine Influencerin unserer Tage. Ich ergänze noch, durchgehen darfst du selbst. Niemand muss sich zu irgendeinem Dienst erpressen oder nötigen lassen. Nur weil irgendjemand behauptet, Gott hat mir gesagt, dass du dieses oder jenes machen sollst, muss man sich diesen Schuh nicht einfach anziehen lassen. Paulus als Geforderter ist ein Beispiel. Er hat seine eigene Geschichte. So sehr ich glaube, dass Barnabas ein Vorbild für Mitarbeiterförderer generell ist, so sehr glaube ich, dass Paulus eine individuelle Berufungsgeschichte hat. Wie er sich fordern ließ, sehen wir uns gleich noch genauer an. Zuvor möchte ich zwei von meinen persönlichen Berufungsgeschichten kurz skizzieren. Unser Pastor hat mich dazu ermuntert, als wir im Vorfeld über diese Predigt mal gesprochen haben. Erlebt habe ich dieses gefördert und gefordert werden hier in der Gemeinde, seit wir 1993 Mitglied geworden sind. Eine meiner Förderinnen war Elisabeth Zimmermann. Die meisten von euch kennen sie ja gut. Sie leitete damals das Norderstedter Frühstückstreffen für Frauen und war der Meinung, ich sollte da unbedingt mitarbeiten. Ich meinte das erstmal so gar nicht. Ich hatte immer gesagt, Frauenarbeit ist nicht so mein Ding. Ich brauche in Gesprächsgruppen unbedingt auch Männer dabei, damit es nicht so langweilig ist. Leider fiel mir aber keine haltbare Ausrede ein, mich dem Ruf von Frau Zimmermann zu verschließen. Und ziemlich schnell wurde ich dann mitverantwortlich für die Rahmenprogramme dieser Treffen, entwickelte Anspiele und moderierte die Veranstaltungen. Das machte mir dann mehr und mehr Freude. Irgendwann bekam ich die Sehnsucht, selbst Referentin fürs Frauenfrühstück zu werden. Das habe ich niemandem erzählt. Man will ja mit solchen Ideen nicht größenwahnsinnig erscheinen. Eines Tages hat Marion Buchheister bei uns referiert und die fand ich schon immer richtig klasse. Als Moderatorin des Treffens damals habe ich mit ihr an einem Tisch gesessen und plötzlich hat sie zu mir gesagt, Sie können das auch bei Frauenfrühstücken referieren. Und dann hat sie mir erklärt, was ich tun muss, um Referentin zu werden. Sie schreiben einen Vortrag zu Glaubens- und Lebensfragen, die Ihnen am Herzen liegen. Dann sprechen Sie den auf Kassette und schicken ihn an den Verein. Und wenn denen das gefällt, kommen Sie auf die Referentinnenliste. Erinnert ihr euch? Coaches und Mentoren öffnen dir die Tür in ein neues Leben. Durchgehen musst du selbst. Das habe ich zitternd und zagend gemacht. Einen Vortrag geschrieben über Persönlichkeit und Selbsterkenntnis. Ein paar Frauen zusammengetrommelt als Testhörerin. Und Matthias gefragt, ob er das Ganze aufnimmt. Hat er. Danke, Matthias. Das ist über 20 Jahre her und die Freundlichkeit ist immer noch unvergessen. Das alles hat mich Überwindung gekostet. Und dann habe ich die Kassette eingeschickt und stand fortan auf der Liste für Referate. Und ich bin gut gebucht worden. Viele Jahre hat mir diese Reisetätigkeit an Wochenenden großen Spaß gemacht. Drei meiner Vorträge sind sogar als Buch erschienen. Und da hatte ich immer von geträumt. Bücher mit meinem Namen im Regal. Und alles nur, weil ich mich von Frau Zimmermann hatte fordern lassen. Und weil liebe Geschwister aus der Gemeinde diese Idee unterstützt haben und mir geholfen haben, da auf den Weg zu kommen. Die zweite Berufung, von der ich erzählen möchte, lief ganz anders und betraf Stefan und mich als Ehepaar. Eines Tages saß Carsten Willers mit seinem Freund Sven bei uns auf dem Sofa. Die beiden meinten, dass es unbedingt wieder einen KJE, also einen Kreis junger Erwachsener in der Gemeinde geben müsste und dass Stefan und ich den leiten sollten. Diese Bitte traf uns aus heiterem Himmel. Über sowas hatten wir nie nachgedacht. Wir haben aber die berechtigte Sehnsucht nach so einem Kreis gesehen. Und wir haben überlegt, ob wir zu so einer Leitung fähig wären. Und wir haben die Kosten überschlagen. Damals waren unsere drei Kinder zwischen 4 und 9 Jahren alt. Konnten wir überhaupt regelmäßig wöchentlich so einen Kreis anbieten? Meistens im Gemeindehaus? Konnten wir. Unsere Nachbarstochter freute sich über ein geregeltes Einkommen als Babysitter. Und als auch die Gemeindeleitung zugestimmt hatte, sagten wir zu diesem Ruf ja. Wir haben dann einige gute Jahre als Leiter des KJE erleben dürfen. Bis die jungen Erwachsenen dann ältere Erwachsene geworden sind und der Kreis sich natürlich aufgelöst hat. Einige von ihnen sind immer noch hier in der Gemeinde und dabei sind auch leitende Mitarbeiter. Es ist herzerwärmend, an ehemaligen Schützlingen zu sehen, wie das weitergeht mit der Jüngerschaft. Stefan und ich bleiben auch als Rentner weiterhin gefordert. Als Großeltern natürlich, aber auch mitten in der Gesellschaft. Bei der Jobbrücke Schnelsen, im Hospizdienst und beim Kinderhilfswerk Quickborn. Auf dem Weg dahin gab es Ermutigungen, Fügungen und offene Türen. Auch als Altwerdende dürfen wir in diesen Diensten nochmal von dem weitergeben, was wir selbst gelernt haben. Gucken wir noch, wie Paulus sich fördern und fordern ließ. Seit Beginn seiner Beziehung zu Jesus wollte er unbedingt im Reich Gottes mitarbeiten. Er hatte aber die Geduld, auf die Berufung von Gott und Mitchristen zu warten. Mancher Geforderte muss dagegen lang und mühsam zum Jagen getragen werden. Und manche, die eine Berufung spüren, legen ja einfach mal los und so einige davon scheitern dann. Am Anfang des Dienstes von Paulus steht die Beziehung zu einem Mentor. Jemand kümmert sich, nimmt ernst, vertraut. Dann folgt eine Zeit der Bewährung. Paulus erlebt mindestens 2-mal, wie sehr Barnabas ihn schätzt, sich um ihn müht. Am Ende seiner Lehrzeit musste Paulus auch Folgendes tun: zulassen, dass er bedeutender wird als sein Coach. In der individuellen Geschichte von Paulus und Barnabas spitzt sich das sogar zu, wie wir in der Predigt vor 14 Tagen gehört haben. Sie trennen sich wegen Meinungsverschiedenheiten. Das ist nicht einfach, wenn man zu jemandem aufgesehen hat und von ihm gelernt hat. Nicht jeder ist zu so großen Berufen wie Paulus, aber jeder ist berufen, zu wachsen und irgendwann, vielleicht nur in kleinem Rahmen, andere zu lehren. Ziel ist es, mündig zu werden und nicht von Lehrern abhängig zu bleiben. Ich halte fest, was einen guten Trainee meiner Meinung nach ausmacht. Erstens, du musst dir nicht jeden Schuh anziehen, der dir verpasst werden soll. Aber du musst deine Schuhmacher erkennen und schätzen und auf sie hören. Zweitens, nicht jeder deiner Herzenswünsche ist eine Berufung. Jede Berufung hat ihre Kosten, die es zu überschlagen gilt. Drittens, dein Ziel ist es, irgendwann auf eigenen Füßen zu stehen. Dabei kann der Coach auch überholt werden. Und ich wiederhole nochmal die drei Sätze zu den Förderern. Erstens, ein guter Coach sieht das Potenzial über das Augenscheinliche hinaus. Zweitens, ein guter Coach ist authentisch, wahrhaftig und handelt. Drittens, ein guter Coach ist Königsmacher, nicht Zwergenproduzent. Mit diesen sechs Sätzen lässt sich zum Thema arbeiten, denke ich. Sie stehen auch alle auf dem Arbeitsblatt, das ja ausliegt und das ihr gerne zur weiteren Nacharbeit mit nach Hause nehmen könnt. Zum Schluss möchte ich noch speziell zu sich fordern lassen, ein Zitat bringen, das jetzt nichts mit Barnabas und Paulus zu tun hat. Aber ich finde es wichtig. Auf meinem Schreibtisch steht folgender Satz von Jacques Tati. Wer sich zu wichtig für kleine Arbeiten hält, ist oft zu klein für wichtige Arbeiten. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum ich in den letzten 30 Jahren so viele Dienste tun durfte, die mir echt Freude gemacht haben und die mir eine Bühne geboten haben. Vorträge beim Frauenfrühstück gehören dazu, viele Jahre in der Gottesdienstleitung, Theaterarbeit in der Gemeinde, ja, und auch Predigen. Nichts in meiner Kindheit oder Jugend hat mich dazu befähigt. Irgendeine offizielle Ausbildung auch nicht. Wenn es aber stimmt, dass Treue im Kleinen von Gott belohnt wird, dann hängen diese Berufungen zu höheren Dingen vielleicht auch mit dem Kloputzen zusammen. Als wir, also die Gemeinde, 2002 nach einer sehr bereichernden Bauphase, in der viele von uns tatkräftig angepackt hatten, in dieses Gemeindehaus eingezogen sind, war für uns klar, das muss auch in Ordnung gehalten werden. Von Anfang an habe ich die Klos auf dieser Ebene hier mitgeputzt. Damen, Herren und das Barrierefreie. 16 Jahre lang war ich so alle 6 Wochen dran. Das ging bis zu meiner OP an der Halswirbelsäule in 2018. Zu diesem Dienst und anderen wie Teeküche oder Gartenarbeit braucht es keine besondere Berufung, auch keine besonderen Gaben. Das kann einfach jeder, der gesunde Hände und gesunde Füße hat. Und das sind Dienste, ohne die eine Gemeinde einpacken kann. Sie machen nicht unbedingt oder nicht immer Spaß, sind aber absolut notwendig. Könnte es sein, dass Gott häufig seine Leute zu Größerem beruft, wenn sie sich als treu im Kleinen erwiesen haben? Ich schlage vor, um Herzenssache Jüngerschaft bei uns weiter voranzubringen, lasst uns beten für Leiterinnen und Leiter, die authentisch sind und keine Zwergenproduzenten. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre persönlichen Schuhmacher erkennen, sie schätzen und auf sie hören. Und für uns alle, dass wir uns nicht für zu wichtig halten, für kleine Arbeiten. Amen.